Ja, ihr habt gehört, ich bin Rentner, ich kann mir heute einiges erlauben. Und aufgrund meines hohen Alters müsst ihr auch sehr viel Nachsicht mit mir haben jetzt, ab heute. Ja, dass wir uns gleich richtig verstehen. Ich freue mich, Gottesdienst mit euch zu feiern, ist immer ein großes Vorrecht, Gegenwart Jesu zu erleben, zu genießen und mit euch das Evangelium Jesu Christi nochmal betrachten. Ich möchte heute ein paar Gedanken aus der Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat, von den eigentlich zwei verlorenen Söhnen, um nochmal deutlich zu machen, was das Herz des lebendigen Gottes ist und auch so ein bisschen das Herz zu eröffnen, das, was im Menschenherzen ist. Und das wird in dieser Geschichte sehr, sehr deutlich. Ich möchte nicht die ganze Geschichte mit euch betrachten, sondern ein paar Dinge, die sich bewegen um Reue, um Rückkehr und um Rehabilitation. Ich habe lange nach Worten mit drei R's gesucht, aber mit dem letzten war ich nicht ganz so zufrieden, aber es passt trotzdem. Und da würde ich gerne mit euch heute Morgen ein bisschen durchgehen. Ich habe euch ein paar nette Bilder mitgebracht. Das ist eine Kutsche, wie ihr seht, und das soll euch ein Zeichen sein von einer Geschichte, die tatsächlich stimmt und die sehr bewegend ist. Es gibt in Amerika eine Volksgruppe, die heißt Amish People, und die leben sehr, sehr zurückgezogen und haben sich von allem Weltlichen abgeschottet, wissen nichts von Medien in dieser Welt, wissen nichts von Strom und wissen nichts von der modernen Welt, sondern haben sich zurückgezogen. Ihr Augenmerk und ihr Hauptaugenmerk ist natürlich der Glaube, den sie auf ihre Art versuchen zu leben, um sich fernzuhalten von alledem, was weltlich ist. Und ihr Hauptaugenmerk ist auch die Gemeinschaft untereinander. Da kann man drüber denken, wie man ist, das spielt auch keine Rolle heute Morgen. Was aber an diesen Leuten etwas Außergewöhnliches ist, dass sie ihren jungen Leuten, die praktisch in dieser Welt groß werden und abgeschottet werden von alledem, was so geschieht, dass sie ihnen erlauben, wenn sie so 16, 17, 18 Jahre sind, ihre Gemeinschaft zu verlassen und hinein sich zu stürzen in den aktuellen Lauf der Zeit, der Welt, mit allem, was diese Welt zu bieten hat. Es ist ein festes Programm in ihren Reihen, dass sie ihren Leuten das erlauben und sagen, wir leben so, aber wir wollen auch, dass er kennenlernt, wie andere Menschen leben. Und dann erlauben sie diesen jungen Leuten, hinein sich zu stürzen in die Welt mit der Bedingung, dass es keine Schranken gibt und keine Gesetze gibt, dass ihnen alles erlaubt ist, was immer sie dürfen, was immer sie möchten. Und dass sie das erleben und auch mit dem Gedanken, dass wenn sie wollen, können sie auch gerne zurückkehren, wenn sie empfinden, dass das, was sie zu Hause erlebt haben, wertvoller ist und begehrenswerter ist und wichtiger ist als das, was sie da erleben. Und dann passiert natürlich Folgendes, ihr könnt euch das vorstellen, junge Menschen dieser Welt, die abgeschottet leben, treffen auf einmal eine moderne Welt mit all den Herausforderungen, mit all den Angeboten, mit all dem, was eine Welt zu bieten hat. Und das tun auch die allermeisten. Sie stürzen sich rein und genießen Rauschgift, genießen Alkohol, genießen Prostitution, genießen all das, was ihnen vorher verboten war. Und da stürzen sie sich hinein mit aller Kraft und mit aller Energie und versuchen das Leben, was man so Leben nennt und was die Welt bietet, das saugen sie auf und da leben sie drin. Da leben sie drin sehr exzessiv und sehr, sehr intensiv. Und nach einiger Zeit geschieht dann Folgendes, dass die allermeisten dieser jungen Menschen, die in der Welt alles genossen haben, was man genießen nennt, zu dem Schluss kommen, nee, das erfüllt unser Herz nicht, da bleiben wir dennoch leer innerlich, so wie unsere Eltern gelebt haben, so wie unsere Gruppe gelebt hat. Das war doch irgendwie wertvoller als alles das, was wir jetzt erleben. Und dann geschieht Folgendes, dass sich die Gruppe der die das empfinden, das sind die allermeisten, über 90%, dass sich die Gruppe aufteilt in zwei Gruppen. Es gibt eine Gruppe, die kehrt reumütig zurück und erklärt ihren Eltern das, was sie erlebt haben und so, da wollen sie gar nicht drüber sprechen, aber sie kehren zurück in den Schoß ihrer ethnischen Gruppe und sagen, das, was wir erlebt haben, ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Und die zweite Gruppe, die empfindet genau dasselbe und hat genau dieselben Beweggründe, aber die kehren nicht zurück, weil sie sich derart schämen über alles das, was sie getan haben, über alles das, was widerfahren ist, über alles das, was sie erlebt haben, über all die Sünde, die sie begangen haben, über all das Schräge, was sie erlebt haben, all das Perverse. Das schafft so eine hohe Schamgrenze, dass sie sagen, wir können unseren Eltern, unserem Volk nie wieder unter die Augen treten. Und das ist Tatsache so. Und sie bleiben dann und leben irgendwo und irgendwie in dieser Welt und kehren nie mehr zurück da, wo sie hergekommen sind. Mich hat das sehr bewegt, die Geschichte, weil ich weiß, dass Scham und sich schämen für das, was man tut oder getan hat oder das, was an einem geschehen ist, eine sehr große Barriere ist für das Leben und das Leben aus Gott. Dass die Scham eine Blockade ist für sich selbst, eine Blockade fürs Denken und eine Blockade auch für Veränderung. Dass einem das so peinlich ist, dass man sagt, das kann, darf keiner wissen und das darf keiner erfahren und das möchte ich auf keinen Fall, dass irgendjemand das erfährt. Das trifft übrigens für glaubende Menschen und für nicht glaubende oder anders glaubende Menschen in gleicher Weise zu. Scham ist etwas, das unser Leben völlig blockiert und isoliert, obwohl es rein äußerlich vielleicht gar nicht so deutlich zutage tritt. Und deswegen möchte ich euch heute ermutigen, wenn man sich aufgrund dessen, was man lebt oder erlebt hat, vor Menschen schämt, ist das eine ganz natürliche Folge. Als Adam und Eva Gott ungehorsam waren, war das Erste, was sich eingestellt hatte, dass sie sich geschämt haben, dem lebendigen Gott zu begegnen. Und das ist verständlich, aber ich möchte euch heute ermutigen, lasst euch gegenüber dem lebendigen Gott nicht durch Scham blockieren. Lasst euch nicht blockieren, denn das Gefängnis der Scham ist ein sehr, sehr hartes und es kann lebenslänglich dauern. Ich möchte dich heute ermutigen, brech aus, der lebendige Gott ist da, der sein Herz geöffnet hat, der am Kreuz gestorben ist, den man nackt an ein Kreuz genagelt hat und ausgeblutet ist. Er hat die Scham überwunden. Und noch schlimmer ist ja, wenn man sich nicht nur schämt, sondern wenn man beschämt wird. Das tut weh, das schmerzt, das löst ein Herz auf. Und ich möchte dich heute ermutigen, mach's nicht so wie die eine Gruppe der Amish People, die aus Scham nicht zurückkehrt und irgendwo versackt in dieser Welt. Ich habe gesagt, wir nehmen aus dem Lukas 15 ein paar Verse und viele kennen die Geschichte, wir können sie nicht ganz lesen, es ist eine lange Geschichte, kann man nochmal nachlesen, wenn man das will. Es ist die Geschichte, wo Jesus sagt, es war ein Mensch, der hatte zwei Söhne, der eine möchte seinen Vater zu Lebzeiten beerben und der Vater, wie bei den Amish-People, teilt sein Erbe aus und dann lebt er auch in dieser Welt genauso wie das an diesem Beispiel heute in dieser Welt ist und er verprasst sein Geld mit Feiern und Huren und was immer diese Welt bietet und dann kommt eine Hungersnot und am Ende bleibt er allein über, Schweinestall, ist hungrig und erfährt, dass das Leben, was er eigentlich gesucht hat, nicht das ist, was er gesucht hat. Freitagabend war Josef Müller bei uns in Wuppertal, ich weiß nicht, wer ihn kennt. Das ist ein Mensch, der in seinem Leben Millionen verdient hat, der alles hatte, was man sich denkt, hat nochmal erzählt, hatte eine Yacht in Monaco, hatte ein Haus am Gardasee, hatte Bekannte, war bekannt mit Prinz Charles, war bekannt mit der Schwester von Michael Jackson, war bekannt mit den Größen dieser Welt, kannte sie, hat Monate gehabt, in denen er mehr als 1 Million Euro im Monat verdient hat, konnte sich alles Erdenkliche leisten und sagt, und ich muss euch bekennen, mein Herz ist immer leer geblieben. Es war eine Sehnsucht da, die all das nicht stillen konnte. Und ich habe mit vielen Reichen gesprochen und manche von denen haben zugegeben, dass das so ist, dass es sich nicht erfüllt, das, was man sich erträumt hat. Und so war das auch in der Geschichte hier mit dem verlorenen Sohn, wie es in manchen Übersetzungen heißt. Und ihr Lieben, der Traum, könnte ich noch einmal neu anfangen? Wer hat das nicht schon an allen Stellen eures Lebens gedacht? Könnte man noch mal neu anfangen? Und das Faszinierende und das Großartige am Evangelium ist, dass wir unsere Vergangenheit nicht verändern können. Niemand kann seine Vergangenheit verändern. Die bleibt bestehen, so wie sie ist. Ist und bleibt die Tatsache, ob wir uns drehen oder wenden oder verschweigen oder verschönen, wie wir es erzählen. Es ist dennoch, dass die Fakten unserer Vergangenheit unveränderlich stehen bleiben. Und manchmal träumt man davon, oder vielleicht hast du auch schon geträumt, Mensch, könnte ich noch einmal neu anfangen. Habe ich nochmal ein altes Bild mitgebracht, das die Älteren unter uns kennen. Ich spreche ja jetzt auch zu Rentnern, unter anderem. Das ist ein Kassettenrekorder. Für die, die das nicht kennen. Vor vielen hundert Jahren hat man das mal benutzt. Und was daneben liegt, ist eine Kassette, da konnte man Dinge dann aufnehmen, sowohl Musik als auch Sprache. Das Faszinierende an so einem Gerät ist, dass man das, was da drauf war, überspielen konnte. Das war fantastisch. Heute ist das ja so, dass wenn man heute etwas speichert, nicht wahr? Und wir wissen ja alle Internet und so, das bleibt. Und man rät uns ja sehr, sehr vorsichtig, mit unseren Daten umzugehen und Infos zu geben und man muss nicht alles erzählen und so. Manche tun es dennoch immer. Okay, das bleibt. Damals konnte man Dinge löschen. Ich habe vielleicht euch schon mal erzählt, dass ich Kassetten, die meine Predigten enthielten, vor 20, 25, 30 Jahren nochmal gehört habe und Gott von Herzen dankbar war, dass man die überspielen konnte. Es war furchtbar anzuhören. Und ich habe mich immer gewundert, dass man mich nicht von der Kanzel gezerrt hat, was ich da so alles von mir gegeben habe. Ich weiß noch, einmal hatten wir eine italienische Schwester im Portal, denen ist so eine Kassette in die Hände gefallen, unglücklicherweise. Die war bei uns im Wuppertal irgendwo im Keller, hatten wir so ganzes. Und dann, weiß ich nicht, ist der irgendwie so eine Kassette in die Hände gefallen und die hat ihm ihn nach Hause genommen. Ohne meines Wissens und ohne meiner Zustimmung natürlich. Hat die Kassette gehört und kommt nächsten Sonntag in den Gottesdienst und sagt zu mir, Bernd, ich habe die Kassette gehört. Ich musste eins sagen, nicht, oh nein. Früher hast du noch gepredigt, aber heute hältst du nur noch Vorträge. Ist okay. Und mit denen habe ich gedacht, das ist ja doch mal gut gegangen. Ja. Und ich habe mich entschieden, die Kassetten einzusammeln und verschwinden zu lassen, dass die nicht mehr in falsche Hände kommen. Aber man kann das ja überspielen und so, das kann man mit unserem Leben nicht. Unser Leben ist keine Kassette, dass man überspielen oder fichten kann. Das steht. Und da muss man irgendwie mit umgehen. Und dieser junge Mann, der sein Erbe durchgebracht hat, der musste damit mit seiner Vergangenheit auch umgehen. Und als er an dem Tiefpunkt seines Lebens war, ihr Lieben, da ja, hatte er Zeit, darüber nachzudenken, zu reflektieren. Und ich lese euch mal Texte aus dieser Bibelstelle vor. Als er bei den Schweinen war, als er Hunger hatte, als er daran dachte, was er hatte, da heißt es in Gottes Wort, oder Jesus sagt, jetzt kam er zur Besinnung und er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und sie alle haben genug zu essen, ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen. Ihr Lieben, ich möchte ein paar Gedanken sagen zur Reue. Reue hat gute Aspekte, wenn es einsichtig ist und wenn man zu einem Punkt der Reflexion kommt und wenn man zu einem Punkt der ehrlichen Reflexion kommt, nicht geschönt und nicht entschuldigt und nicht gerechtfertigt und nicht erklärt, sondern zu einem ehrlichen Resümee des Lebens kommt und sagt, so ist das, das ist die Tatsache. Und es kann sein, dass man viele Dinge und manche Dinge bereut und manche Dinge schwer bereut. Aber ich möchte euch eins sagen heute Morgen, wer bei der Reue stehen bleibt, der wird krank. Bereuen allein macht krank. Sehr krank sogar, seelisch krank, körperlich krank. Und es ist eine furchtbare Last, etwas zu bereuen und bei der Reue im Leben stehen zu bleiben. Es gab eine junge Frau in Amerika, die hat irgendwann geheiratet, einen tollen Mann, super Job, tolles Haus, zwei herrliche Kinder, alles top. Von außen betrachtet würde man sagen, hey, du kannst dich glücklich schätzen, das ist super. Du hast eine tolle Familie, dein Mann hat einen tollen Job, du bist, hast ein gutes Standing, deine Kinder sind gesund und fröhlich und die entwickeln sich super, alles ist gut. Und dennoch gab es im Leben dieser jungen Frau immer wieder lange Etappen der Depression, der Traurigkeit, der Belastung. Und alles, was auch ihr Mann und was Familie versucht hat, sie aufzumuntern, das ging eine Weile gut, aber es hat nichts geholfen. Die Etappen wurden immer kürzer, immer schlimmer. Es war eine Last da. Sie hat nie darüber gesprochen, nie mit ihrem Mann nicht, mit ihrer Familie nicht, nie darüber gesprochen. Und was der Grund war, ist, sie hat bereut einmal im jungen Leben, als sie ungewollt schwanger war, hat sie ein Kind abgetrieben. Das hat niemand gewusst, haben die Eltern nicht gewusst, hat sie in aller Stille irgendwo getan. Und diese Last, das hat sie gereut und bereut ihr Leben lang. Und trotz allem äußeren Erfolg und trotz allem Gewinn und trotz allem äußeren Schein, hat sie das viele, viele Jahre gereut. Reue allein macht krank. Glücklicherweise ist sie irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass sie dem lebendigen Gott begegnet ist und hat aus ihrer Reue den nächsten Schritt getan. Den würde ich euch gleich nochmal zeigen, wie auch der Sohn das getan hat. Dass sie aus dieser Reue herauskommt und frei wird aus dem Gefängnis des Bereuens, des Bedauerns, des Bejammerns, das macht krank. Und ich flehe dich an, wenn du heute hier sitzt und bedauerst oder bereust oder hätte ich doch oder wenn oder aber und so, mach Schluss damit, du wirst krank. Und Gott hat einen besseren Plan für dich. Jetzt kam er zur Besinnung, ich lese den Vers nochmal, denn da sagte sie, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und sie haben alle genug zu essen, ich dagegen komme hier um verhungern. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen. Das ist das, was er als Reue in seinem Leben empfunden hat. Reue und Schuld, mit der er nicht mehr leben wollte. Und er hat eine Entscheidung getroffen. Lesen wir im zweiten Teil. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen. Eben, er ist dann, hat sich aufgemacht und hat aus seiner Reue etwas hinzugetan. Das bezeichnet die Bibel als Buße. Ein Wort, das in unserem modernen Sprachgebrauch ein paar Erklärungen braucht, damit wir das recht verstehen. Es hört sich ja noch schlimmer an wie Reue. Auch das noch. Nicht nur bereuen muss ich, das muss ich auch noch büßen. Nein, wir haben gerade Abendmahl gefeiert und Abendmahl bedeutet, dass irgendjemand für mich gebüßt hat, bezahlt hat. Dieser jemand ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Der hat als einziger wirklich gebüßt für meine Scham, für meine Schuld, für meine Reue. Er ist der Einzige, der mich erlösen und befreien kann und mein Leben verändern kann, egal wie meine Vergangenheit ist. Meine Reue. Wir singen in einem schönen Lied, nicht meine Tränen je haben es gemacht. Du kannst heulen, bis du schwarz wirst. Es wird sich nichts ändern. Du kannst bereuen, bis du nicht mehr kannst. Es wird sich nichts ändern. Es bleibt dabei, es wird nur schlimmer. Und der junge Mann hier, als er bei den Schweinen saß und überlegt hat, was er verlassen hat und wo er jetzt ist, da trifft er in seinem Herzen eine Entscheidung und bereut das, was er getan hat und entscheidet sich, umzukehren. Buße hat im Prinzip zwei Aspekte. Leider ist die deutsche Übersetzung nicht so ganz korrekt, wie das im Urtext steht. Da steht Metanoia und das ist Umdenken. Buße im biblischen Sinne bedeutet, anders zu denken. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun und nichts mit inneren Regungen zu tun, sondern ist eine faktische Entscheidung des Herzens, neu meine Lage zu bedenken und anders zu denken als zuvor. Und das ist genau das, was er macht. Er bejammert nicht seinen Zustand, sagt, ich arme Sau hier bei den Schweinen. Was habe ich nur getan? Und so, ich habe es ja verdient. Ich bin ja schuld an allem. Ist ja richtig, dass ich hier sitze. Und so weiter und so weiter. Diese Mitleidstour, ihr Lieben, die hört sich gut an, ist aber total bescheuert. Weil es auch gar nicht hilft. Noch nie hat eine Mitleidstour einem Menschen persönlich geholfen oder weitergebracht. Ganz im Gegenteil. Man suhlt sich nur noch mehr in dem Dreck, in dem man ohnehin steckt. Er hat umgedacht. Könnt ihr euch vorstellen, wie schambesetzt das sein muss? Zurückzukehren zu seinem Vater, dem er das Erbe abgenommen hat, hat's verprasst, hat wenig Erfolg gehabt, ist armselig und verdreckt und stinkend aus seinem Leben und muss jetzt in die Augen dessen schauen, zu dem er zurückkehrt. Und er denkt, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Ich bin hier. Ich will mich aufmachen, zurückzukehren und zu sagen. Und viele von uns kennen diesen Text, den er sich da zurechtgelegt hat. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich wie einem deiner Tagelöhner. Und er tat das. Buße ist Umdenken. Und aus dem Umdenken, ihr Lieben, muss auch eine Handlung folgen. Alles Virtuelle, Intellektuelle, das hilft nicht weiter, wenn es nicht zu einer Tat kommt. Im Reiche Gottes haben die Taten absolute Priorität. Nicht die Absichten und nicht das Wollen. Und nicht die guten Gedanken und die gute Vision. Es kommt immer darauf an, was wir tun. Taten ist das, was zählt im Reiche Gottes und in den Augen des lebendigen Gottes. Deswegen ist es gut, die Schritte zu gehen. Es ist gut, Dinge zu bereuen. Das ist nichts Falsches, nur da dürfen wir nicht stehen bleiben. Es muss ein Umdenken erfolgen. Und es muss eine Rückkehr erfolgen. Manchmal zurück zu dem Punkt, wo man vom guten Wege abgewichen ist. Für Menschen, die glauben, ist es ein guter Moment, darüber nachzudenken, wo habe ich die Nähe Gottes verloren, wo ist mir Dinge abhanden gekommen, wo ist die Leidenschaft geblieben, wo ist das geblieben, was ich mir so gesehnt habe. Man muss umdenken und zurückkehren. Und für ihn, für den Sohn, der zurückkehrte, war das ein hohes Risiko. Er wusste nicht, was ihn erwartet. Willkommen zu Hause. In einer texanischen Kleinstadt gibt es zwei Kirchen, sehr konservativ, sehr bibeltreu, sehr gesetzlich. Die eine ist eine Baptistengemeinde und die andere ist eine Gemeinde Gottes. Wir leben in friedlicher Koexistenz, alles ist gut, Gottesdienste sind voll, es ist alles so, wie man sich wünscht. Der Baptistenpastor hat einen schönen Sohn, gläubig, folgt Jesus nach, ist Teil der Gemeinde, alles perfekt. Der Pastor der Gemeinde Gottes hat eine bildhübsche Tochter, gläubig, ist alles gut, alles prima. Und irgendwann lernen die beiden sich dann auch näher kennen und alles schmilzt vor Begeisterung so dahin und alle sehen schon die Traumhochzeit und ist ja alles perfekt, die Eltern sind froh, die Gemeinde ist froh, das Dorf ist froh, alles wunderbar. Und mit sehr viel Wohlwollen schauen sie in die Zukunft. Bis zu dem Tag, wo das Mädchen feststellt, dass sie schwanger ist. Und das in einer Kleinstadt in Texas. Pastorenkinder, die alles wissen und alles bezeugt haben und alles glauben. Und sie sind in einem Wahnsinnsdilemma. Was machen wir jetzt? Und sie wissen, das Damoklesschwert des Bekanntwerdens lässt nicht lange auf sich warten. Und sie leben mit einem furchtbar schlechten Gewissen und bereuen natürlich das, was sie getan haben, weil sie wissen, das ist nicht nur schlecht für uns, das ist schlecht für unsere Familien, das ist schlecht für unser Dorf, das ist schlecht für unseren Glauben. Wir haben alles versaut, was unsere Eltern uns mitgegeben haben, was wir selbst bezeugt haben, was wir bekannt haben, was wir proklamiert haben, was wir gelebt haben. Alles stellt das in Frage. Und sie haben sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wie sie das hinkriegen. Und sie wussten, wir müssen es irgendwann bekennen, unsere Schuld und unsere Sünde. Und wie so Eltern sind, haben sie das natürlich lange geahnt und wussten, irgendwas ist furchtbar faul, irgendetwas stimmt hier nicht. Unsere Kinder sind so komisch. Haben natürlich im Traum nicht an diese Katastrophe gedacht. Aber sie wussten, irgendwas Schlimmes ist passiert. Irgendwann geht der Sohn zu seinem Vater, hat sich durchgerungen und sagt, also es gibt keinen Weg vorbei, ich muss meine und unsere Schuld bekennen. Und sagt dann, Vater, ich muss mal ernsthaft mit dir sprechen. Der Vater sagt, ja, komm, lass uns miteinander reden. Und als der Sohn anfängt und Luft holt, sagt der Vater, Moment. Einen Moment, ich möchte dir vorher noch etwas sehr, sehr Wichtiges sagen. Was immer du mir jetzt erzählen willst, ich möchte, dass du Folgendes weißt. Ich liebe dich so sehr, dass ich dich nicht mehr lieben kann. Und ich liebe dich so sehr, dass ich dich auch nicht weniger lieben werde, was immer kommt. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass nach diesen Sätzen es ihm erheblich leichter gefallen ist, seine Sünde zu bekennen. Willkommen zu Hause. Wenn Jesus diese Geschichte erzählt, dann will er uns deutlich machen, dass der Gott, mit dem wir es zu tun haben, uns auch heute Morgen sagt, die Liebe, mit der ich jeden Einzelnen heute Morgen hier liebe, ist so viel, dass ich dich nicht mehr lieben kann. Mehr geht nicht. Und das hat er bewiesen. Durch das Sterben Jesu am Kreuz. Niemand hat mehr Liebe für einen anderen, dass er sein Leben hingibt. Das ist klar. Und er hat es nicht gemusst, er hat es getan. Mehr lieben, als Gott uns liebt, geht nicht. Und weniger will Gott uns auch nicht lieben. Das hat er immer wieder deutlich gemacht. Gott ist die Liebe und er schaut mit einem liebenden Herzen auf dich und auf mich. Und es ist egal, was vorher geschehen ist. Seine Liebe ändert sich nicht und sein Herz ändert sich nicht. Er ist unsterblich verliebt in Menschenkinder. Warum auch immer. Und das ist wichtig, wenn wir über Scham nachdenken, wenn wir über Reue nachdenken, wenn wir über Rückkehr nachdenken, dann ist wichtig für uns alle immer wieder zu wissen, in welche Augen werden wir schauen, wenn wir zurückkehren. Hallo? Die Geschichte ist schon faszinierend. Wenn du darüber nachdenkst, wie der Vater da gestanden hat, ich weiß nicht, Tag für Tag, Stunde um Stunde, hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn, ist ihm nicht nachgelaufen, hat gewartet, hat gebetet, was weiß ich, hat sich gesehnt nach dem Moment der Heimkehr seines Sohnes. Und das ist die Faszination unseres Gottes. Mehr Liebe kann man nicht verkündigen, mehr Liebe kann man nicht erleben, ein besseres Zuhause kann man nicht haben, wo man alle immer wieder, egal wie wir sind, egal wie groß die Schamgrenze ist, egal wie tief die Reue ist, wenn wir umdenken und zurückkehren zu unserem Gott, dann werden wir genau das erleben. Und es ist ein sehr emotionaler Moment, wie er dann nach Hause kommt und der Vater sieht ihn vom Weiten und er schränkt nicht die Arme und sagt, jetzt bin ich aber mal gespannt, was der zu erzählen hat. Und hat sich schon so eine Predigt zurechtgelegt. Ah, das ist ja ein guter Moment, mal abzurechnen, ja? Kam nach Hause stinkend und zerfetzt. Der Vater fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und sein Spruch, den er gelernt hat und den er sich vorgenommen hat, kriegt er nicht bis zu Ende durch. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und den zweiten Satz konnte er sich mehr sagen, weil die Liebe des Vaters ihm wieder neu begegnet ist. Und wenn du die Geschichte liest, was dann passiert, das ist etwas Unglaubliches. Dann rennt der Vater nach Hause, macht ein Riesenfest. Sie freuen sich, Tanz und Jubel. Er gibt ihm Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, können wir heute nicht drauf eingehen. Er gibt ihm ein neues Kleid, er gibt ihm seinen Ring der Sohnschaft, gibt ihm Sandalen an seine Füße, die Autorität. Er wird wiederhergestellt wie vor seinem Erbe, wie vor seiner Schuld und vor seiner Sünde, als wäre nie etwas anders geschehen. Unglaublich. Und wenn wir von der Erlösung sprechen und wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, ihr Lieben, dann heißt das immer willkommen zu Hause. Es gibt eine rührende Geschichte von einem Mädchen, die aus Erziehungsgründen von ihren reichen Eltern in ein Internat geschickt wird, wo ihr nicht nur das entsprechende Wissen beigebracht wird, sondern auch das gesellschaftliche Leben und das Benehmen und die Ethik, die dazugehört, sich in der obersten Klasse der Gesellschaft zu bewegen. Und dieses Internat ist sehr teuer und sind erlesene Menschen da, die sich das leisten können. Und an jedem Donnerstag steht dann auf dem Programm, dass sie tanzen müssen und tanzen lernen müssen. Und jeden Donnerstag geschieht Folgendes. Es ist in der Zusammensetzung ein Mädchen mehr als Jungs. Und wenn es dann zum Tanz kommt, dann ist sie die Einzige, die nicht aufgefordert wird und allein zurückbleibt. Und der Tanzlehrer, der hat dann Mitleid mit ihr und dann fordert er sie auf und dann tanzt sie halt mit dem Tanzlehrer. Und sie erzählt, der Donnerstag ist der Horrortag meines Lebens. Und jedes Mal, wenn Tanz war, dann wusste sie, ich werde aussortiert, ich bleibe allein über, niemand will mich, keiner möchte mit mir tanzen. Sie sagte, es war der Horror meines Lebens und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es schlimmer werden konnte, aber es wurde schlimmer. Vor der Prüfung hat der Tanzlehrer gesagt, so, jetzt will ich euch etwas sagen. Nächstes Mal ist Prüfung. Und wenn dieses Mädchen noch einmal alleine zurückbleibt, dann lasse ich euch alle durchfallen. Und dann sagt diese junge Frau, sagt, das war noch schlimmer, dann wurde ich aufgefordert zum Tanz, aber nicht, weil jemand mit mir tanzen wollte, sondern weil jemand seine Prüfung bestehen wollte. Ich fühlte mich abgelehnt, missbraucht, ich fühlte mich wie der letzte Dreck. Und ich konnte darüber nicht wegkommen. Eines Tages wurde ich eingeladen zu einer christlichen Versammlung. Es war nett, ich hörte vom Evangelium, ich hörte von der Liebe Gottes, ich hörte von Jesus, ich konnte das alles nicht fassen, ich konnte das alles nicht begreifen. Weil mein Herz so schwer war und meine Vergangenheit so gedrückt hat, konnte ich das gar nicht annehmen und aufnehmen. Liebe war für mich ein Begriff, der existierte in Büchern, aber nicht in meinem realen Leben. Und an dem Abend, sagt sie, geschah etwas in meinem Leben, das hat mein Leben völlig verändert. Ich stand abends auf meinem Balkon, habe über mein Leben nachgedacht und habe gedacht, wenn du jetzt springst, ist alles gelöst. Und wie ich noch darüber nachdenke, kommt jemand auf mich zu, den ich als Jesus erkannt habe. Ob es war oder nicht, weiß es nicht, aber er hat sich so vorgestellt. Und er hat zu mir einen Satz gesagt, der mein Leben völlig verändert hat. Und hat gesagt, willst du mit mir tanzen? Also bin ich völlig zusammengebrochen und habe Tränen aufgelöst. Da habe ich gesagt, ja Jesus, mit dir will ich tanzen für den Rest meines Lebens. Weil ich verstanden habe, da ist einer, der mich nicht ablehnt. Nicht aus Profitgründen, nicht aus Prüfungsgründen, nicht aus irgendwelchen niederen Beweggründen mich zum Tanz auffordert, sondern weil er wirklich mit mir tanzen will. Jesus sagt gekommen, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in der ganzen Fülle. Wie oft haben wir diesen Satz zitiert und gekannt, wie oft ist er in unserem Kopf verankert. Schön wäre es, wenn es in unserem Herzen verankert wäre. Glaub mir, Jesus möchte mit dir tanzen für den Rest deines Lebens. Es mag sein, dass Menschen dich abtun, es mag sein, dass dich keiner will, es kann sein, dass die Reue und Scham dich gefangen hält. Ich bin davon überzeugt, Jesus ist der Herr, der dich in deine Arme schließt. Du bist willkommen. Willkommen zu Hause. Willkommen in der Herrlichkeit Gottes. Willkommen in der Liebe des lebendigen Gottes. Willkommen in dem, was Gott für dich hat. Und das ist groß und herrlich. Es gibt viel zu entdecken. Lass mich schließen mit dem König David, der nochmal ein gutes Beispiel ist, um das zu erkennen. Er sieht eine Frau auf dem Balkon, der König ist, lässt er sie zu sich kommen. Er ist eine verheiratete Frau, er schläft mit ihr, sie bekommt ein Kind. Und sie ist in derselben Situation wie viele, viele andere. Er als König kann sich das leisten. Er ist der Herrscher, niemand widerspricht ihm. Und er begeht eine große Sünde. Er versucht, sie zu vertuschen in Alkohol. Er versucht, sie zu vertuschen in Mord. Er lässt den Ehemann ermorden, um aber seine Schuld und seine Sünde zu verdecken. Die Scham ist so groß, dass er unglaubliche, unmögliche Dinge tut, um seine Scham zu überdecken. Und es scheint zu gelingen. Die Frau wird schwanger, ein Kind wird geboren. Und dann kommt jemand auf ihm zu und erzählt ihm eine Geschichte. Viele von uns kennen die Geschichte. Von einem reichen Mann, der viele, viele Schafe hatte. Und ein armer Mann, der ein Schaf hatte und dieses Schaf geliebt hat. Ja, das Schaf hat mit ihm im Bett geschlafen, weil er so lieb gehabt hat und weil es sein Eigentum war. Und er hatte ein Schaf und hat all seine Liebe diesem Schaf gegeben. Und dann kam der Großgrundbesitzer und hat diesem einen dieses Schaf weggenommen und der König ist zornig und sagt, der Mann ist des Todes. Und Nathan, der Prophet, sagt, du bist der Mann. Trotz aller Scham, trotz aller Sünde, sagt David, ja, du hast recht. Ich bereue, ich bekenne. Ich flehe um Vergebung. Ich komme zu meinem Gott und bitte um Vergebung für meine Sünde, die ich nicht wieder gut machen kann. Und Gott hat ihn als Freund Gottes bezeichnet, hat ihn gesegnet, hat ihn zum König werden lassen und hat 40 Jahre lang sein Reich gesegnet. Den Sohn musste er leider abgeben, der ist früh gestorben. Und das hat ihm sehr mitgenommen. Er hat aber gesagt, mein Sohn ist gegangen, er wird nicht zu mir zurückkommen, aber ich gehe zu ihm. Heil des Lebens. So ist die Geschichte des Sohnes eine Geschichte von Reue, Rückkehr und Rehabilitation. Das ist seine Geschichte. Und ich bin heute hier, um dir zu sagen, im Namen Jesu, mach's zu deiner Geschichte. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Arme ausbreitest und ausgebreitet hast und ausgebreitet hältst bis zu dem heutigen Tag, bis zu dem Augenblick, in dem wir jetzt stehen und leben. Und wie groß die Scham ist und wie schwerwiegend die Reue ist. Noch ist Zeit umzukehren und zurückzukehren und neu zu denken. Herr, schenk du Gnade durch deinen guten Heiligen Geist, dass Menschen heute Morgen verstehen, dass deine Liebe für uns schlägt. Du kannst uns nicht mehr lieben, als du uns geliebt hast, und du willst uns nicht weniger lieben, als du geliebt hast. Du bist derjenige, der Lösung für unser Leben geworden bist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du eine brillante und herrliche Zukunft für jeden Einzelnen von uns hast. Nicht nur dermaleinst, sondern von heute an. Ich bitte dich um Befreiung, ich bitte dich um Erlösung, ich bitte dich um Vergebung, ich bitte dich um Rehabilitation im geistlichen Sinne, dass wir unser Leben erneuert. In Jesu Namen. Amen. Amen.